Brüder und Schwestern, Friede sei mit euch. Friede mit allen, die den Herrn Jesus Christus über alles lieb haben und auf seine Erscheinung warten. Gestern Morgen etwa um 8 Uhr ruft eine Schwester an. Man merkte an ihrer Stimme, die Tränen stehen in den Augen. Und sie sagte, mein Mann ist plötzlich heimgegangen. Herzinfarkt. Der Rettungswagen kam, man hat draußen auf der Straße alles noch einmal probiert, um ihn zurückzurufen ins Leben, und es war vergeblich. Und er war erst 53 Jahre alt. Und wir stehen vor der Frage, der Abschied kommt für jeden unter uns, ob jung oder alt. Wo geht dann deine Reise hin? Wir hören zu diesem Gedanken ein Gotteswort aus Lukas 16, 19 bis 31. Eine sehr bekannte Geschichte. Aber Lukas 16, 19 bis 31 ist kein Gleichnis, sondern mehr als ein Gleichnis, ein wahres Spiegelbild. So wird es einmal sein, so wird es einmal gehen in deinem und in meinem Leben. Und hier heißt es, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tische fielen. Doch kamen die Hunde und leckten ihm seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben, als er nun in der Hölle und in der Qual war. So schnell geht das. Starb und schlug die Augen in der Hölle auf. Als er in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Welch eine Torheit, noch in der Hölle. Man meint, mit einem Tropfen Wasser könnte man die Hölle kühlen, könnte man die Zunge kühlen. Das ist unmöglich. Ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft befestigt, dass die, die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch, könnten nicht. Und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Heute würden wir sagen, sie haben die Bibel, sie haben Gottes Wort, lass sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Soweit Gottes Wort. Ja, es ist Wahrheit. Der Tag kommt, Wir gehen einmal zum letzten Mal aus dem Bethaus hinaus. Die Stunde kommt, wir gehen einmal zum letzten Mal aus der eigenen Wohnung hinaus. Es ist Wahrheit, wir müssen eines Tages Abschied nehmen. Wir wechseln hinüber vom Diesseits ins Jenseits. Und daher die ernste Frage, und wir wollen dabei nicht nach links oder nach rechts schauen, die ernste Frage, wo wirst du, wo werde ich einmal die Ewigkeit zubringen? Und lassen wir uns ja nicht täuschen. Auch bei den 10 Jungfrauen sah man äußerlich keinen Unterschied. Keinen Unterschied, bis der Ruf erschall, der Bräutigam kommt. Und so wird es auch sein, wenn Jesus kommt. Der Bräutigam kommt und siehe da, die Lampen erloschen. Und am Ende heißt es nicht, ihr seid zu spät gekommen, sondern das ernüchternde Wort, ich kenne euch nicht. Man bedenke es, sie sind mit den anderen mitgegangen, dem Bräutigam entgegen, haben die Wiederkunft Jesu erwartet. Und dann das vernichtende Urteil aus dem Hochzeitssaal heraus. Ich kenne euch nicht. Und deshalb sollten wir uns immer wieder im Lichte Gottes prüfen. Bei den Predigern und Evangelisten angefangen. Dass wir uns immer wieder ins Licht Gottes hineinstellen lassen. Und auch von Herzen flehen, Herr Jesus, leucht in mein Herz hinein, leucht in mein Leben hinein, damit ich ja nicht die eigene Seele betrüge. Bald jeden Tag hören wir etwas oder lesen es in der Tagespresse von mancherlei Betrug. Ich denke dabei immer wieder an die eigene Seele. Der Betrug der eigenen Seele ist schlimmer als ein Milliardenbetrug. Wenn wir die eigene Seele betrügen, indem wir sie am Ziel vorbeitreiben. Man kann religiös sein, man kann christlich sein und treibt am Ziel vorbei. Ich denke, wir haben es hier schon angedeutet. Da gibt es eine Gemeinde, die sieht sich im eigenen Licht. Und das ist immer gefährlich. Auch als Bruder, als Schwester, wenn man sich im eigenen Lichte sieht. Und so sieht die ganze Gemeinde sich im eigenen Lichte. Und da kommt man sich immer gut und vollkommen vor. Und so sagt die Gemeinde, ich bin satt und ich bin reich, ich brauche nichts mehr. Und dann kommt der göttliche Scheinwerfer und leuchtet hinein. Und was hören wir dann? Der Sohn Gottes sagt, du weißt nicht, du bist arm, jämmerlich, blind und noch bloß. Ich rate dir, dass du weiße Kleider antust. Also war die ganze Gemeinde beschmutzt. Die saßen da in beschmutzten Hochzeitskleidern. Und dann muss er noch zu ihnen sagen, ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufest. Merken wir, wir brauchen für unser gesamtes Glaubensleben diese himmlische Augensalbe, damit wir uns im rechten Licht sehen und auch im rechten Licht erkennen. Nicht so, wie wir uns selber beurteilen, nicht so, wie uns andere Menschen beurteilen, sondern wie uns der erhöhte Herr jetzt schon beurteilt in seinen Augen und der mal eins beurteilen wird, wenn das letzte Stündlein kommt. Damit wir uns ja nicht täuschen lassen. Nur im göttlichen Licht erkennen wir das wahre Bild unseres Glaubenslebens. Nur im göttlichen Licht erkennen wir die Flecken und die Runzeln unseres Lebens. Und daher ist es so wichtig, dass wir dies wissen und erkennen. Und jedes Mal, wenn jemand Abschied nimmt von uns, ob bewusst oder unbewusst, soll es uns daran erinnern, dass wir zu jeder Zeit mit allem aufräumen sollten. Diese Schwester sagte gestern Morgen noch um 8 Uhr, wie gerne hätte ich noch einige Worte mit ihm gesprochen. Vielleicht war auch noch einiges gut zu machen in der Ehe. Ich weiß es nicht. Wie gerne hätte ich mit ihm noch gesprochen. Keine Zeit. Herzinfarkt. Und wenn der Herr Jesus kommt, da heißt es ja in einem Atoma im Urtext. Und das ist kürzer als ein Augenblick. Wir können nichts mehr gut machen, wenn Jesus kommt. Wir können dem Ehepartner oder dem Kind oder den Eltern nicht mehr die Hand reichen. Wir können nicht mehr sagen, Papa, vergib mir, Mutti, vergib mir. Oder zum Ehepartner. Keine Zeit mehr. In einem Atoma. Es gilt, was den 10 Jungfrauen gesagt wird am Ende. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und wer eben nicht bereit ist, wenn Jesus kommt, dann geht's dem Gericht entgegen. Wir lesen's an keiner Stelle, dass die 5 törichten Jungfrauen noch selig wurden oder noch eine Umkehr erlebten. Und wenn der Heiland sagt, ich kenne euch nicht, mit dieser Aussage ist die Platzanweisung gegeben. Die Platzanweisung für alle Ewigkeit. Und ich denke auch, wenn es um das letzte Stündlein geht, da sagt der Herr Jesus in Matthäus 7, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen. Dann werden sie ihm antworten, haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Haben wir nicht Teufel ausgetrieben? Und an dieser Stelle ist das Gerichtsurteil noch schärfer. Dort sagt der Herr Jesus, ich habe euch noch nie erkannt. Das ist erschütternd. Menschen, die wahrscheinlich das Wort Gottes verkündigt haben, Menschen, die Teufel ausgetrieben haben, vielleicht auch Kranke geheilt, vielleicht als Wunderheiler durchs Leben gegangen sind, und am Ende, ich habe euch noch nie erkannt. Und ich meine, dieses Spiegelbild in diesem Text will uns heute Morgen sagen, dass wir uns immer wieder und alle Zeit im Lichte Gottes prüfen. Bin ich bereit für den Himmel? Bin ich bereit für das letzte Stündlein? Setze ich mich mit meinem Tod auseinander? Und wie wird es sein, wenn mein Ehepartner vor mir geht? Wie wird es dann aussehen in meinem Leben? Wie sieht es aus in der Familie, wenn plötzlich ein Kind hinweggerissen wird? Das erleben wir oft auch. Wir sollten uns darüber Gedanken machen und nicht, dass wir von der Angst umgetrieben werden, wenn wir vom Tod etwas hören oder gar vom Tode reden. Gottes Kinder wissen, für uns ist der Tod der Eingang zum Leben. Gottes Kinder sollten wissen, mag kommen, was will, wir fallen immer in die Hände Gottes. Mag kommen, was will, es geht immer heimwärts. Das haben wir vorhin auch in einem Lied gesungen. Auch der Chor hat uns ein Lied gesungen und hat es uns aufgezeigt, wie schön es einmal in der Herrlichkeit sein wird. Darum sollten wir auch gewiss sein. Gewiss sein, wo die Reise hingeht, wenn der letzte Pulsschlag kommt. Die Bibel sagt uns hier, es war ein reicher Mann. Was werden wir heute sagen? Wir sind alle reich. Wir leben ja im Wohlstand. Gestern Abend waren Brüder bei uns. Und da ist die Frage aufgestiegen, Was ist die Ursache? In Russland, Sowjetzirkwe, sind 350 Missionare im Einsatz. Aber ich weiß nicht, was ich den Gemeinden drüben antworten soll, wenn sie mich fragen, warum kommen keine jungen Männer oder auch solche aus euren Gemeinden, die nach Russland kommen als Missionar? Warum nicht? Die können doch Russisch. Die wissen doch um die ganze Mentalität, die wissen doch alles. Warum ist es bei euch nicht mehr möglich, dass aus eurer Mitte, aus euren Gemeinden keine Missionare nach Russland kommen? Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Aber eins kann ich sagen, und das kann man nur bestätigen. Nicht, dass sie jemand Vorwürfe machen, das sei ferne. Aber eins darf ich sagen, wer einmal im Wohlstand drinsteckt, dem fällt es schwer, als Missionar hinauszugehen zu den Heiden. Den Beweis haben wir. Und das gilt auch denen, die das Wort verkündigen, bei mir angefangen. Der Wohlstand bindet, der Wohlstand hält uns fest, der Wohlstand gibt uns eine ganz andere Gesinnung. Wenn wir die Berichte lesen, wir haben unten den Missionsboten ausgelegt, wenn wir Berichte lesen von Russland, da kann man nur staunen. Die verlassen die ganze Wohnung, ob in der Ukraine oder in Moldau, verlassen die Wohnung und ziehen um nach Sibirien. Die wissen nicht, was ihnen dort begegnet. Große Kälte, alle sind fremd, man erlebt Anfeindungen und alles Mögliche. Aber sie sagen, um Jesu Willen, ich verlasse alles und gehe zu den Heiden. Hinauf zu den Nenzen, zu den Tschütken. Ich will nur damit andeuten, wie hier beim reichen Mann. Der Wohlstand kann uns so binden und wir merken es kaum. Das kommt alles so schleichend. Und ich habe manchmal Angst. Vielleicht bindet uns das Haus, vielleicht das Auto, vielleicht das Wohlergehen. Das sind Fragen, die mich immer wieder neu bewegen. Auch hier erlebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ich kenne keine Zeit in Deutschland, wo man so viele Feste gefeiert hat wie in unseren Tagen. Manchmal hat man den Eindruck, sie müssen suchen, bis sie einen Namen finden. So viele Feste werden gefeiert. Wir wohnen ja in der Nähe von der Turnhalle oder Sporthalle oder Mehrzweckhalle. Ja, da wird laufend gefeiert. Es ist alles voll. Die Auto, der Parkplatz ist voll. Feste werden gefeiert, genau wie beim reichen Mann hier. Aber wie wird es dann sein, wenn das Stündlein kommt, wo man dann plötzlich Abschied nehmen muss? Abschied von dieser Welt. Und da kann es sein, dass man sich nicht mehr verabschieden kann vom Ehepartner. Und was steht hier? Er lebte herrlich alle Tage in Freuden. Und was hören wir vom armen Lazarus? Er begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tische fielen. Merken wir, er hatte Gemeinschaft mit den Hunden. Die Hunde brachten ihm Linderung. Sie leckten ihm seine Geschwüre aus, vielleicht den Eiter. Und so lebte er dahin mit den Hunden, vor der Haustür eines Reichen. Das sagt mir auch sehr viel. Haben wir ein Herz für die, die noch keinen Heiland haben? Und es geht dahin und der eine lebt herrlich, der andere lebt mit den Hunden. Und jetzt kommt die Trennung, jetzt kommt die Scheidung, jetzt kommt die Ewigkeit auf beide zu. Und was hören wir? Lazarus ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Mit anderen Worten heißt das, und darüber sollten wir uns auch Gedanken machen. Wenn bei dir und bei mir der letzte Pulsschlag kommt, der Leib wird kalt, das geht ziemlich schnell. Der Leib wird kalt, die Seele zieht aus. Der Leib geht auf den Friedhof. Geist und Seele gehen ins Totenreich. Im Alten Testament steht das Wort Sheol, im Neuen Testament steht das Wort Hades, Luther übersetzt mit Hölle. Immer wo Luther mit Hölle übersetzt, steht Hades. Und dort, wo Luther mit feurigem Pfuhl übersetzt, dort steht die Gehennahölle. Also der Feuersee, wo es kein Entrinnen gibt. Da gibt es kein Heraus mehr in alle Ewigkeit. Und so lesen wir, als er nun in der Hölle war hier, der reiche Mann, der ja auch plötzlich starb, da schlugen ihm schon im nächsten Moment die höllischen Flammen ins Gesicht. Also man kann hier nur staunen, wie schnell das geht. Sterben, der letzte Pulsschlag, der Leib wird kalt, die Seele zieht aus, der eine in Abraham Schoß ins Paradies, auch wieder Schächer am Kreuz, und dem anderen schlagen die höllischen Flammen ins Gesicht. So schnell geht das. Und so schnell wird das auch bei dir und bei mir gehen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Gebe Gott, dass jeder unter uns einziehen darf ins Paradies. Und das wäre auch mein Anliegen, dass niemand unter uns verloren geht. Aber wir brauchen jetzt schon Heilsgewissheit, Gewissheit des ewigen Lebens. Und das ist so wichtig. Jeder unter uns soll wissen, wo geht bei mir die Reise hin, wenn hier im Bethaus noch das letzte Stündlein kommt. Wo geht dann bei dir und bei mir die Reise hin? Werden wir beim Herrn Jesus sein? Hier steht, mit anderen Worten könnte man sagen, der Leib wird kalt, die Seele zieht aus und der Engel hat die Seele schon in seinen Händen und trägt die Seele in Abrahams Schoß. Hier steht es. Das ist der Ort des Glaubens. Das ist der Ort des Paradieses. Oder, wie andere sagen, wir werden dann bei dem Herrn sein. Paulus sagte so, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Darum sollte uns dieser Text ins Nachdenken führen. Vielleicht können wir den zu Hause noch einmal lesen. Ich habe bei vielen Angst, dass wir ja unsere Seele nicht täuschen, ja unsere Seele nicht betrügen. Das geht oft schneller, wie wir vielleicht denken. Und wir wissen von der Heiligen Schrift her, im Himmel gibt es keine Namenchristen. Im Himmel gibt es auch keine Scheinchristen, auch keine halben Christen und nach der Schrift auch keine lauen Christen und keine trägen. Darum ist es für mich so ernst. Und darum steht auch vor mir immer wieder die Frage, bist du bereit? Bist du bereit, dem Herrn Jesus zu begegnen? Von der Heiligen Schrift her sehe ich zwei Dinge, zwei Entscheidungen, die kein Erzengel, kein Cherubim und auch kein Seraphim durchführen kann. Zwei wichtige Entscheidungen. So sehe ich das von der Schrift her, die allein der Sohn Gottes tätigen wird. Die allein der Sohn Gottes ausführen wird. Und das ist nach meiner Kenntnis das Erste, wenn wir ausscheiden aus dieser Welt. Der Herr Jesus ist der Einzige, kein anderer. Kann das nirgendwo sehen. Der Herr Jesus ist der Einzige, der die Platzanweisung durchführt. Und die wird er auch durchführen bei dir und bei mir. Die Platzanweisung, entweder ewige Herrlichkeit oder, wie hier steht, hinabfahren. Und hier steht auch schon die Mehrzahl, Plural. Abraham musste ihm sagen, die Kluft ist so tief, die kann niemand überbrücken. Und er redet hier vom Hinabfahren. Also ist der Ort des Verderbens da unten. Und eigentlich, nach der Erkenntnis hier, müsste es eigentlich heißen, dass alle, die wir zu dir hinunterfahren wollten, können nicht. Aber hier steht nicht zu dir, sondern hier steht zu euch. Also waren schon mehrere am Ort der Qual. Der reiche Mann war noch nicht der Einzige. Also zwischen uns und euch, die tiefe Kluft, die niemand überbrücken kann. Und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir heute Morgen darüber nachdenken, ich für mich und ihr für euch, und dass wir uns dessen gewiss sind, der Herr Jesus gibt für dich und für mich die Platzanweisung, kein anderer. Ich kann es nirgends sehen, dass ein anderer dir die Platzanweisung gibt, auch kein Engel. Und wir lesen das auch in der Schrift. Wir lesen das in Matthäus 25. Ein Maler hat es ungefähr so gemalt, er hat die Hand gemalt, die zu ihm hin zeigt. Das heißt, im Blick auf all die Seligen, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist der Ruf noch bei Lebzeiten. Und der Ruf nach dem Tode lautet dann, ei, du frommer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Und dann hat der Maler die andere Hand gemalt, die linke Hand, die nicht zu ihm zeigt, sondern abweisend. Abweisend. Und dann heißt es, du Verfluchter, gehe hin in das ewige Feuer. Und hier scheint es mir, haben wir die rufende Hand. Lazarus geht in Abrahams Schoß und dann die abweisende Hand im Blick auf den reichen Mann. Gehe hin, du Verfluchter, ins ewige Feuer. Und hier steht dann auch, er schlug seine Augen auf in der Hölle. Der Herr möge Gnade geben, dass wir mit allem Ernst hier dem treuen Herrn nachfolgen. Wenn man in vielen Gemeinden einen Dienst tut, dann hört man ja immer wieder, was der Bruderrat sagt. Dann hört man immer wieder, was sagt der Älteste und sein Gehilfe. Und in der letzten Zeit merke ich, dass die Klagen zunehmen. Die Klagen nehmen zu, etwa mit den Worten, lieber Bruder, die Welt will hereinbrechen in unsere Gemeinde. Und bevor es sichtbar wird, dass die Welt hereinbricht in die Gemeinde, ist sie schon eingebrochen in die Herzen. Welch eine Not! Und dann immer wieder die Frage, wie wird es dann zugehen, wenn die Platzanweisung kommt? Die Platzanweisung für den Bruder Albert und die Platzanweisung für dich, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Und wie schauerlich wird es sein, wenn dann die Grenze durch die Ehe geht. Der eine, der ohne Heiland lebt, und es geht an den Ort der Qual. Und der andere wird beim Heiland sein. Und er selber, der Heiland, sagt, die Grenze geht übers Ehebett. Zwei werden auf dem Bette liegen, nur einer wird angenommen. Die Grenze geht durch die Familie hindurch. Das höre ich immer wieder. In manchen Familien 7, 8, 9 Kinder, manchmal sogar noch mehr. Und irgendein Kind geht einen anderen Weg. Manchmal sind es auch mehrere. Die gehen den Weg mit der Welt. Und wenn dann plötzlich der Herr kommt und die Gemeinde heimholt und dann geht der Trennungsstrich durch die Familie hindurch. Ich weiß nicht, wie das sein wird und wie der Herzenszustand sein wird, wenn wir drüben die Augen aufschlagen und es fehlen vielleicht 2 oder 3 Kinder. Wie wird es sein, wenn wir drüben die Augen aufschließen und der liebe Mann fehlt? Oder die liebe Frau. Und von der Schrift her können wir es mit Sicherheit sagen. Jeder wird einmal fehlen, der ohne Heiland durchs Leben geht. Und man kann viel Wissen im Kopf haben, aber die Heilige Schrift sagt, Christus in uns. Es muss, nicht es soll, von der Schrift her, es muss zu einer klaren Buße führen, klare Bekehrung und Wiedergeburt. Nur die Wiedergeborenen werden droben einziehen. So sagt es der Mund unseres Heilandes. Nur die, die in Christus Jesus sind, werden einmal im Himmel sein. Und das sollten wir mit aller Klarheit auch verkündigen. Nur die, die mit dem Heiland den Weg der Heiligung gehen, die werden einmal droben sein. Und darum gilt es, dass unser ganzes Herz dem Herrn Jesus gehört. Er will auf dem Herzensthron sitzen. Er will die Mitte deines Herzens sein, die Mitte deines Lebens. Und mit Freuden soll er auch die Mitte sein unserer Verkündigung. Darum wag es mit Jesus. Gehe mit ihm durchs Leben, weil die Platzanweisung kommt. Die Platzanweisung in Abrahams Schoß, voller Freude, voller Glück. Und Lazarus heißt ja Gott hilf. Schon in seinem Namen liegt die Hilfe Gottes drin. Und das hat er auch erlebt. Leiden, Jammer, Gemeinschaft mit den Hunden, aber jetzt die Herrlichkeit. Und was sagt die Schrift? Der reiche Mann hat Gutes empfangen, Lazarus hat Böses empfangen. Ja, von wem? Nicht von den Hunden. Lazarus hat Böses empfangen von dem reichen Mann, der im Wohlstand lebte. Böses empfangen. Wahrscheinlich hat er ihn gar nicht beachtet, gar nicht gegrüßt. Das war einer, der war in seinen Augen den Hunden gleichgestellt. Welch eine Not. Ich möchte uns vielleicht in dem Zusammenhang doch auch ins Herz hineinlegen, wie wir vielleicht die Unbekehrten anschauen sollten. Wir haben oft weitgehend ein falsches Verständnis von denen, die dem Heiland nicht gehören. Wir sollten einfach alle Unbekehrten, auch wenn es vielleicht noch Spötter sind, wir sollten sie einfach so ansehen, ihre Seele ist mehr wert wie die ganze Welt. Und darum sollten wir uns bemühen, solche Seelen zu retten. So mancher Spötter kam auch schon zum Glauben. So mancher, den wir abgeschrieben haben, der ist reif für die Hölle, wie man so oft hört. Und plötzlich, der Heiland ruft ihn heraus, vergibt ihm seine Sünden und macht aus einem Sünder ein Gotteskind. Er macht aus einem Erdenbürger einen Himmelsbürger und schreibt ihn sogar ein in das Buch des Lebens. Der Herr möge uns immer wieder neu die Augen öffnen. Und was für mich so bedeutend ist in diesem Text, alles Wissen, alle Erkenntnis geht mit in die Hölle, wie beim reichen Mann hier. Die ganze Besserwisserei von dem reichen Mann, der sogar in der Hölle sagen konnte, nein, nein, Vater Abraham, wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge. Der größte Schreck scheinbar war für ihn, wenn seine 5 Brüder auch noch an diesen Ort der Qual kommen. Das war sein, ja, man könnte sagen, sein großes Problem. Ja, und daher schickt du doch schnell einen von den Toten, damit sie Buße tun. Also der reiche Mann wusste was von Buße tun, aber hat es nicht getan. Er wusste von Abraham. Abraham ist der Vater des Glaubens. Er wusste also auch etwas vom Glauben. Das war ihm jetzt alles in der Hölle bewusst.
Es gibt ein Leben nach dem Tode. Gläubige machten angesichts des Todes folgende Aussage. Als Melanchthon im Sterben lag, fragten ihn seine Freunde, was er noch wünsche. Die Antwort war, nichts als den Himmel. Moody, der gesegnete Evangelist, rief in der Sterbestunde fröhlich den Seinen zu. Halleluja, heut ist mein Krönungstag. Jakob Böhme starb mit dem Zeugnis, jetzt ziehe ich um ins Paradies. Die letzten Worte von Gerhard Terstegen waren, O Jesus, süßer Jesus. Und was sagte unser Heiland in seiner Todesstunde am Stamme des Kreuzes? Es ist vollbracht. Das Erlösungswerk wurde vollbracht. Und es ist gültig für alle Ewigkeit. Niemand muss verloren gehen. Es gibt Erlösung, es gibt Befreiung von Schuld und Sünde. Sein Blut macht allen Schaden gut. Sein Blut ist das Lösegeld für die Sünden der ganzen Welt. Gottlose machten angesichts des Todes folgende Aussage. Voltaire, der schlimme Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung und in seinem Todeskampf fiel er sogar aus dem Bett. David Hume, der Atheist, schrie, ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung war eine schreckliche Szene. Von Napoleon schrieb sein Leibarzt, der Kaiser stirbt einsam und verlassen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Goethe, mehr Licht, das waren seine Worte in der Sterbestunde. Mehr Licht, wenn alles dunkel wird, wenn es Nacht wird, im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf den Bestimmungsort und im Blick auf die ewige Platzanweisung. Nietzsche starb wahnsinnig. Lenin starb in geistiger Umnachtung. Er bat Tisch und Stuhlfüße um Vergebung. Churchill sagte, welch ein Narr bin ich gewesen. Buddha, ich habe es nicht geschafft. Wie wunderbar, dass wir als Christen wissen, wo die Reise hingeht. Dass wir wissen, wir haben einen Heiland. Er bringt uns vom Glauben zum Schauen.
Und so mancher wird in Ewigkeit schreien, ach hätte ich doch, ach hätte ich doch. Ach hätte ich doch in der Gemeinde meine Bekehrung nicht so lange vor mir hergeschoben. Ich weiß nicht, ob solche unter uns sind. Aber so kann man dann in Ewigkeit schreien, ach hätte ich doch. Und man hat so viel Gelegenheit, jeden Sonntag 2 Gottesdienste. Und was sagt hier die Schrift? Sie haben Mose, sie haben die Propheten, sie haben die Bibel, sie haben das heilige Wort Gottes. Und darauf sollten wir achten. Ich wünsche jedem unter uns, dass wir uns bereithalten, dass wir uns fertig machen. Dein letztes Stündlein kommt. Sag es zu dir selber. Und wenn du vielleicht deine Wohnungstür betrachtest, dann denke daran, hier gehe ich einmal zum letzten Mal hinaus. Und dann natürlich die ernste Frage, wo geht dann die Reise hin? Stelle dir selber die Frage, der Abschied kommt, wo geht die Reise hin und wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Gott gebe Gnade, dass niemand das Ziel versäumt. Gott gebe Gnade, dass wir uns alle einmal wiedersehen vor Gottes Thron. Amen.